Hier ist wieder die Büchersendung im Freien Radio für Stuttgart. Ich bin Sabine Gertling, freue mich wie immer über alle, die zuhören und eine Stunde lang etwas über ein Buch erfahren wollen. Ich begrüße herzlich hier im Studio Frau Nora Papajewski und Farhad Asilo, war es glaube ich, ja. Wir wollen heute das Buch von Farhad Asilo vorstellen, das heißt im Moment noch 3.8.2014, der Tag, an dem meine Kindheit zu Ende war. Ich glaube, es ist ein Arbeitstitel.
Nee, der bleibt.
Bleibt sogar?
Nur das
okay.
Bild geht anders.
Okay, dann habe ich da eine falsche Information. Mit 11 Jahren hat Farhad Asilo den Genozid an seinem jesidischen Volk überlebt und erlebt und überlebt. Heute ist er 19 Jahre alt, stimmt das noch?
Ja.
Und hat mit Hilfe von Nora Papajewski ein Buch über seine Geschichte geschrieben. Auf Deutsch geschrieben, wenn ich es richtig verstanden habe.
Ja, in gebrochenem Deutsch und ich habe es überarbeitet.
Bitte ins Mikro sprechen.
In gebrochenem Deutsch, weil da war Fahrt noch jünger. Und dann habe ich es überarbeitet, sehr stark nochmal überarbeitet.
Die Geschichte von Farhad, ich sage jetzt Farhad, ist das in Ordnung, Farhad und Sie?
Ja, das ist gar kein Problem.
Gut, die erfahren wir natürlich auch im Lauf des Gespräches. So, und jetzt bitte, Farhad, ein erster Teil aus dem Buch.
Ja, der erste Teil heißt Der Tag, an dem meine Kindheit zu Ende war, so wie das Buch auch heißt. Abend, der 3. August 2014. Ich sitze mit meinen 6 Geschwistern und meinen Eltern im Wohnzimmer unseres Hauses, wie an fast jeden anderen Tag. Wir sehen zusammen fern und schauen uns die Nachrichten an, um zu wissen, was in der Welt passiert. Täglich gab es neue Gerüchte über den Irak, vor allem über unsere Dörfer. Immer wieder wurde gesagt, dass IS weiter auf dem Vormarsch ist und welche Städte sie erobert haben und vor allem, was sie Schlimmes mit denen machen, die sie fangen. Das machte uns Angst, besonders mir, weshalb ich jeden Abend mit meinen Eltern die Nachrichten verfolgte. Irgendwann hatten meine Geschwister genug davon und sie entschieden sich rauszugehen. Mittlerweile war es ja schon fast Schlafzeit. Aber zufällig waren wir noch alle wach. Auch meine Eltern wollten noch nicht schlafen gehen. Ich blieb bei meinen Geschwistern und schaute, wie sie Karten spielten. Plötzlich hörten wir 2 Helikopter über unserem Dorf fliegen. Wir hatten vorher so spät noch nie Geräusche gehört und das versetzte uns in Angst und Schrecken, denn wir hatten an dem Tag gehört, dass sich die IS-Kämpfer Militärflugzeuge besorgt hatten. Trotzdem blieben wir erst einmal sitzen und ließen uns nicht wirklich aus der Ruhe bringen. Obwohl die beiden Helikopter Runde um das ganze Dorf drehten. Nach 2 bis 3 Stunden gingen alle ins Bett. Also aufs Dach, was jeder im Dorf tat, weil es ja im Haus extrem heiß war. Die beiden Helikopter flogen immer noch über unserem Dorf. Bevor ich einschlief, hörte ich meine Eltern, die aufgrund des Fluglärms auch noch wach waren, über die Lage sprechen. Ohne dass sie es bemerkten, hörte ich ihnen aufmerksam zu und mir kamen unglaublich viele negative Gedanken in den Kopf. Zum Beispiel, was wäre, wenn wir morgens aufstehen würden und es Krieg wäre? Schüsse, Bomben, brennende Häuser. Wie mir meine Mutter erzählt hat, wachte sie um 3 Uhr morgens auf, um auf die Toilette zu gehen und sah, dass in dem Dorf neben uns, Siba Shechidr, genau das passierte, worüber ich mir vor dem Schlafengehen Gedanken gemacht hatte. Es wurde geschossen, gebombt und geschrien. Sofort weckte sie meinen Vater und flüsterte, was passiert hier? Als er merkte, dass es immer schlimmer wird, weckte er uns alle schnell auf. Ich erinnere mich noch ganz genau, wie ich geschockt vor dem Lärm der Schüsse und berstenden Bomben und lodernden Feuern ringsum dastand und die Nachbarn auf ihren Dächern anstarrte. Ohne die Schlafsachen aufzuräumen, rannten wir schnell vom Dach runter. Unten saßen wir alle verstört da und hatten keine Ahnung, was wir machen sollten. Nach einer Weile erreichte mein Vater meinen Onkel Sabri, der wie viele andere Jesiden gegen die IS kämpfte. Onkel sagte, bleibt ruhig, habt keine Angst, alles wird gut. Verlasst eure Häuser nicht, wir sind momentan stärker als sie. Vater fragte, wer ist sie? Die IS-Kämpfer, sagte Onkel und legte auf. Vater war beruhigt und meinte, wir verlassen unseren Haus nicht. Wohin sollen wir flüchten? Wenige Minuten später kamen aus Angst 3 Familien meiner Onkels zu uns, die direkt gegenüber und neben uns wohnten, bei denen kein älterer Mann zu Hause war. Sie kamen zu uns, weil mein Vater da war und sie sich so sicherer fühlten. Wir vier Familien warteten ängstlich auf eine endgültige Entscheidung von Vater und meinem ältesten Onkel Atto. Es vergingen Stunden und es wurde langsam hell. Und es hörte nicht auf mit Bombardierungen. Vater bat meine ältesten Schwester Zaitun, ein Frühstück für uns zitternde und zum Teil weinende Kinder zu machen. Langsam gewöhnten wir uns an die lauten Bomben und Schüsse und wurden ruhiger. Da Vater uns gut zuredete, dass es bald vorbei sei und es nicht schlimmer werden würde, gingen wir Kinder sogar nach draußen zum Spielen. Wir schauten den Nachbarn zu, die ihre Sachen in Autos packten, um zu flüchten. In dem Moment bekam Vater einen Anruf von seinem Kollegen, der ihm sagte, dass sie Bashar Khidr die IS-Leute besiegt hätten und es sei alles vorbei. Wir haben ihm geglaubt. Allerdings erfuhren wir die Wahrheit etwas später vom Onkel Sabri, der genau das Gegenteil meinte. Nämlich, dass die Gegner stärker wären und sie selbst keine Verstärkung bekommen und verlieren. Nach dem Anruf wollten wir nur weg. Wir packten die wichtigsten Dokumente und nichts anderes ein, weil Vater meinte, wir kehren wieder zurück. Ein PKW für 6 Familien mit 20 Kindern. Wir hatten aber auch ein großes Problem. Für 6 Familien gab es nur Vaters Auto, einen PKW für 5 Personen. Nach längerer Diskussion wurde entschieden, dass zuerst alle Kinder der 6 Familien weggebracht werden sollten. Aber wohin? Verzweifelt und ratlos standen wir da. Genau in dem Moment bekam Vater einen Anruf von meinem Onkel, der mit seiner Familie ca. 1 Kilometer entfernt wohnte, in einem Haus, welches seinen Urgroßeltern gehörte. Es war das einzige Haus mit einem unglaublich großen Grundstück. Er war Bauer und besaß viele Schafe, Ziege, Kühen und Hühner und so weiter. Wir sahen alle den Vorteil, dass es nicht so weit war und wir alle schnell wieder in unseren Häusern zurückkehren könnten. Wie geplant packte Vater uns 20 Kinder in das 5-Personen-Auto. Sogar der Kofferraum war voll. Schnell fuhr Vater immer wieder zurück, um auch alle anderen zu holen. Irgendwann waren wir alle in Sicherheit und hatten keine Angst mehr. Es kamen einige andere Familien dazu. Wir saßen zusammen, lachten und redeten. Doch von der einen Sekunde zum anderen änderte sich alles. Die Freude, das Lachen und die schönen Unterhaltungen, denn es kamen IS-Autos. Meine Schwester Khalida sah sie als erstes und rief sofort mit ihren lauten und tiefen Stimme Vaters Name und zeigte mit ihrem Zeigefinger auf die IS-Autos. Die IS-Leute freuten sich, uns zu sehen und schossen in die Luft. Sie wussten, dass sie uns schnappen würden. Vater schrie alle in die Zimmer. Schnell verteilten wir uns in den 4 selbstgebauten Zimmern und hofften darauf, dass sie an uns vorbeifuhren und uns nicht antun würden. Die Lage eskaliert, der IS greift uns an. Aber dann schoss jemand aus einem Busch von der anderen Seite der Straße auf die IS-Autos und verletzte einen der IS-Leute. Als seine Waffe leer war, griffen ihn 2 der Kämpfer, schnitten seinen Kopf ab und legten auf seinen Bauch. Und das alles geschah unmittelbar vor meinen Augen. Und ich erinnere mich noch genau, wie sie danach auf uns schossen und viele gefährliche Kugeln durch die Wand ins Zimmer drangen. Neben uns landeten und sogar eine alte Frau an der Schulter trafen. Es wurde nur noch geweint und geschrien. Einige Zeit schossen sie aus etwa 50 Meter Entfernung weiter auf uns, um uns zu provozieren. Dann sah ich dicke Männer mit Kleidern, einen Schal um den Kopf gewickelt und voll bewaffnet aus dem Auto steigen, um uns anzugreifen. Und das war der Moment, an dem sich alles völlig verändert.
Und das war jetzt der Anfang des Buches von Farhad Asilo. Als seine Kindheit endete, das war ja jetzt auch mit den Augen des Kindes, aber Frage, wie geht's Ihnen denn jetzt, Farhad?
Heute kann ich wirklich nicht in 1 oder 2 Wörter beschreiben, wie es mir geht. Ich habe alles, was ich brauche. Natürlich fehlen da Menschen, die man liebt, aber wir sind in Sicherheit mit der Familie, haben eine Wohnung und müssen keine Angst haben, dass...
Das heißt, Sie haben Familie hier, Sie haben eine Wohnung und Sie haben eine Ausbildung oder Sie machen eine Ausbildung?
Nee, ich mache mein Abitur.
Toll, ja.
Dankeschön, vielen Dank.
Das heißt, diese Geschichte, Ihre Geschichte, die da so schrecklich angefangen hat, die geht letztendlich dann gut aus oder ja, verhältnismäßig gut aus. In dem Buch beschreiben Sie so Ihren Weg von damals über viele Stationen bis hierher nach Stuttgart. Mussten Sie das so oft erzählen oder wie kam es dazu, dass Sie da ein Buch draus machen wollten?
Ich habe vor längerer Zeit, als ich noch ein bisschen jünger war, habe ich angefangen, in einem gebrochenen Deutsch, richtig gebrochenen Deutsch, zu schreiben, meine Gedanken aufzuschreiben, um irgendwie nicht zu vergessen, vielleicht später meine Kinder zu erzählen, woher ich komme, was ich alles durchmachen musste mit meiner Familie. Und immer wieder habe ich das geschrieben und da trat immer wieder auch ein Problem ein, dass alles immer gelöscht wurde oder mein Laptop kaputt ging und das hat mir so ein bisschen.
Also das war dann schon im Laptop geschrieben. Wenn ich an Schreiben denke, dann denke ich irgendwie an Papier und Stift noch in meiner Generation.
Am Anfang war es tatsächlich so, dass ich auf Papier geschrieben habe, aber dann habe ich irgendwie mich umentschieden und 3-4 Mal wurde es vom Laptop gelöscht und das ging einfach weg.
Verschwunden, ja.
Ja, ja.
Kennen wir auch alle.
irgendwann habe ich dann wirklich mich richtig reingesetzt und angefangen zu schreiben. Ich habe gedacht, wenn es dieses Mal gelöscht wird, mache ich nicht mehr. Denn ich wusste, dieses Mal gehe ich richtig ran. Es ist nicht nur so, dass ich jetzt meine Gedanken aufschreibe, sondern dass ich das wirklich zu einem Buch machen möchte.
Also das eine ist, die Geschichte ist ja in Ihrem Kopf und das Formulieren, macht es dann was mit der Geschichte oder mit Ihnen? Können Sie es dann irgendwie weglegen?
Also wenn ich jetzt Ihnen vorlese, oder die Zuhörer, dann stelle ich mir das alles natürlich auch bildlich vor, was damals passiert ist. Aber wenn man irgendwie aufschreibt und bei sich hat, dann kann man natürlich, dann fühlt man sich besser, als wenn es jetzt jemandem auf dem Herz liegt und jemand das Ganze mit sich tragen muss irgendwie. Und also mir geht es ehrlich gesagt seitdem besser. Das muss ich mir nicht die ganze Zeit mit mir schleppen überall und nicht die ganze Zeit daran denken. Aber wenn ich vorlese oder irgendwie mich etwas daran erinnert, dann stelle ich mir das Ganze natürlich schon alles vor wieder.
Was sagt Ihre Familie dazu?
Zu was
genau? Zu dem Buch?
Die sind alle unglaublich stolz.
Haben Sie es auch übersetzt oder gelesen oder Ihnen erzählt? Oder wie funktioniert das jetzt?
Meine Geschwister verstehen das, nur die Älteste und meine Mama nicht. Und denen übersetze ich das natürlich dann auch. Aber ich muss eigentlich auch nichts übersetzen, denn sie wissen das alles und kennen das alles und sogar besser als ich.
Die haben es ja auch miterlebt, klar, als Erwachsene mit oder als Größere miterlebt. Und haben Sie das Gefühl, dass Ihre damalige Kindersicht das weniger schlimm empfunden hat als Ihre Eltern?
Ja, das würde ich schon sagen. Die Älteren, die wissen, fühlen und sehen auch mehr als die Kinder. Und ich denke schon, dass wenn meine Mutter jetzt ein Buch schreiben könnte oder würde, dass sie viel mehr erzählen könnte.
Ja, ich habe auch das Gefühl, also ich habe es ja dann gelesen, dass Sie immer nach vorne gucken. Ja. Also auch in der Erzählung des Buches immer nach vorne gucken und weniger nach hinten gucken. Und ich glaube, das ist auch ein Privileg der Jugend, dass sie das so machen kann.
Auch der Schwestern, auch der Älteren, auch der Mutter.
Gut, wir hören jetzt nochmal Musik und dann einen zweiten Abschnitt aus dem Buch. 3.8.2014, der Tag, an dem meine Kindheit zu Ende war, von Farhad Asilo. Wir hören jetzt einen zweiten Abschnitt aus seinem Buch.
Zu Fuß durch die brennend heiße Wüste. Über kurz oder lang beschlossen wir auch zu fliehen. Wir liefen und liefen weinend und panisch vor Angst. Bei 40 Grad Hitze durch die trockene und heiße Wüste. An uns fuhr ein LKW vorbei und stoppte. Alle, die bei uns waren, stiegen ein und im Nu war das Auto voll. Ich und meine beiden Geschwister stiegen auch ein, hörten dann aber von meiner Mutter und Tante Rasal, dass für sie kein Platz mehr war. Mutter riet, wir sollten mit den anderen fahren. Sie würden weiter durch die Wüste laufen und mit etwas Glück unterwegs vielleicht auf ein anderes Auto stoßen. Schnell sprang ich mit meinen beiden Geschwistern vom LKW, denn wir wollten nicht von unseren Familie getrennt werden und sie alleine lassen. Mutter, Geschwister, Tante Rezal mit ihren zwei kleinen Enkeltöchtern, deren Mütter verschleppt worden waren, und ich machten uns verzweifelt wieder zu Fuß auf dem Weg durch die Wüste. Irgendwann kamen wir an ein kleines, einsames, gelassenes Haus. Alle hatten schreckliche Durst und schmerzende Füße und die Kleinen weigerten sich weiterzulaufen. So machten wir eine Pause. Mein Bruder und ich machten uns sofort auf die Suche nach Wasser. In beiden Wohnräumen fanden wir nichts, aber es gab noch eine Küche, eine Toilette und ein kleines Zimmerchen, in dem sich Tauben und Hühner befanden. Und Gott sei Dank gab es auch einen Wassertank. Ich fand eine Kanne auf dem Boden und füllte sie mit lauwarmes Wasser und brachte es zu Mutter und die anderen. Weiter durch Sinjar-Tal in Richtung Gebirge. Als wir wieder aufbrachen, entdeckten wir ungefähr einen Kilometer entfernt von uns ein rotes Auto. Mutter dachte, es wären kurdische Kämpfer und wollte sie um Hilfe bitten. Aber Ismail und ich drängten sie, schnell weiterzulaufen. Nach einigen Minuten hörten wir Schüsse und sahen, dass es IS war. Dann blickte ich zurück auf den Weg, den wir hinter uns hatten, und sah einen Jugendlichen auf uns zulaufen. Es war ein Schulkamerad von Schwester Khalida. Er wollte sich selbst und uns retten und rief seinen großen Bruder an, der uns abholen sollte. Aber Angst hatte zu kommen, weil er erfahren hatte, dass einige Autos in der Nähe von IS-Kämpfern angegriffen werden. So wagten wir uns noch ein Stück weiter, bis zu der Stelle, wo der Bruder des Schulkameraden meiner Schwester wartete. Wir quetschten uns alle hinten im Auto, das voll bepackt war mit Lebensmitteln und Schlafsäcken. Aber bald mussten wir wieder aussteigen und der Familie der beiden Jungen Platz machen. Wir liefen zu Fuß weiter und wieder half uns der liebe Gott. Neben uns stoppte ein großer LKW. Der Fahrer ließ uns hinten bei seiner Familie einsteigen und nahm uns mit in Richtung Gebirge. Es war sehr heiß. Unsere Münder waren trocken und unsere Augen brannten von den vielen Tränen. Nach kurzer Zeit kamen wir an einen Ort, wo ein paar Häuser und sehr viele Menschen waren. Einige Leute erkannten sofort, wie schlecht es uns ging, und führten uns in den Schatten eines Traktors. Uns war so schwindelig, dass wir nicht mal wussten, wer uns wohin gebracht hatte und wo wir waren. Wir Kinder schliefen erschöpft ein. Irgendwann wachte ich auf und sah um uns herum viele Menschen, die weinten. Sie brachten uns etwas zu essen und zu trinken. Plötzlich schrie ein Mann: "Versteckt euch und haut ab, der IS greift gleich auch an diesen Ort an." Und tatsächlich waren schon die IS-Autos zu sehen. Blitzschnell waren wir alle verschwunden. Der schlimmste Tag meines Lebens. Mutter wollte nicht mit den anderen rauf in die Berge fliehen und auch die Älteren waren am Ende ihrer Kräfte. Also entschlossen wir uns, auf halber Höhe in eine Hülle Schutz zu suchen. Einige Stunden verbrachten wir dort mit vielen anderen Leidensgenossen und warteten auf eine Nachricht von unten, ob sich die Lage beruhigt hätte. Erst als es dunkel wurde, wagten wir uns runter. Wir liefen und liefen und wussten nicht wohin. Wir hatten nichts, worauf wir schlafen konnten und konnten auch nicht in einer der wenigen Häuser nach Schlafplätzen fragen. Als wir fast unten angekommen waren, sahen wir ein kleines Haus und davor zwei Betten. Das war unsere letzte Hoffnung. Es stellte sich heraus, dass Mutter und Tante Rezal Hausbesitzer kannten. Das Haus hatte nur drei Zimmern und war überfüllt mit Flüchtlingen. Nach langem Hin und Her verteilten wir uns auf die beiden Betten draußen vor der Tür. Mutter und ich schliefen in einem, Geschwister, Tante Rezal und die zwei Kleinen in dem anderen. Für mich war es der schlimmste Tag meines Lebens. Manchmal fühlt es sich so an, als ob es nichts wäre. Aber dann, wenn ich je aus dem Schlaf aufschreckte und hoffte, alles sei nur ein böser Traum, merkte ich, dass all das Schreckliche Wirklichkeit war. Dann lag ich wie erstarrt da, spürte gar nichts und konnte in der Ferne sehen, wie hunderte von IS-Autos in unseren Dörfern eintragen und wie die IS-Leute alles aus unseren Häusern klauten. Die Bilder verfolgten mich und ließen mich nie wieder los. Zuflucht im Tempel. Am folgenden Morgen standen wir um 6 Uhr auf. Es war bereits sehr heiß, die Sonne brannte vom Himmel, niemand lachte oder lächelte. Die beiden Kleinen weinten, hatten sehr große Hunger und wollten nur noch etwas zu essen. Wir sahen, dass die Familien, die uns über Nacht aufgenommen hatten, in der Küche viele Lebensmittel hatten und hofften, dass jemand mitbekommen würde, dass die Kleinen vor Hunger weinten. Aber sie liefen an uns vorbei und taten so, als merkten sie nichts. Wir selbst wollten nicht fragen und machten uns deshalb wieder auf den Weg, um woanders nach Brot und Wasser zu suchen. Wir liefen los. Trotz Muskelkater und kaputt von dem Tag zuvor trugen Ismail und ich die beiden Kleinen, um schneller voranzukommen, was uns große Mühe machte. Viele Autos fuhren an uns vorbei, aber keines hielt an. Doch irgendwann konnte ich einen LKW stoppen und bat den Fahrer, uns mitzunehmen. Egal wohin, nach einigen Kilometern stiegen wir wieder aus und sahen unzählige Menschen, die weinten, die hungrig und durstig waren. Einige kochten und andere lagen erschöpft auf dem steinigen Boden und schliefen. Und ich sehe noch genau vor mir, dass manche sogar lächelten und aussahen, als ob sie zum Picknicken da wären. Ein Esel für einen nagelnden...
Der hatte 74.
Ich dachte 72.
74. Auf riskanten Wegen.
Stimmt. Auf riskanten Wegen durch Sinjar-Gebirge. Nach Sonnenuntergang liefen wir los. Wir waren hochmotiviert, obwohl wir wussten, dass es gefährlich werden würde. Denn wir vertrauten unseren Begleitern, die uns immer wieder Mut machten, voll und ganz. Einer von ihnen lief voraus und sagte, wo es lang geht und wo wir besonders vorsichtig sein mussten. Wir wollten alle nur eins, Sicherheit. Und deshalb waren wir und sind immer noch unglaublich dankbar, dass wir diese Menschen damals gefunden haben, dass sie für uns da waren und so viel für uns getan haben. Der Weg wurde zunehmend steiler und gefährlicher. An einigen Stellen war es sogar so schmal, dass nicht mal zwei Leute nebeneinander laufen konnten. Rechts und links ging es mehr als 100 Metern steil, abwärts. Wir hielten uns an den Händen und die Älteren passten auf die Jüngeren auf. Alle kleinen Kinder wurden getragen, damit sie nicht in die Tiefe stürzen. Ich trug die kleine Enkeltochter von meiner Tante, Razal, obwohl ich vor Müdigkeit kaum noch laufen konnte. Viele von den Kleinen schliefen schon im Stehen. Auch viele alte Menschen hatten für den mühsamen und riskanten Aufstieg keine Kraft mehr. Sie blieben zurück und ergaben sich in ihrem Schicksal. Schwerbehinderte oder ohne Beine oder Füße wurden zurückgelassen, da sie keiner tragen könnte. Viele Menschen stürzten ab und starben. Die meisten achteten darauf, dass sie sich selbst retten und überleben konnten. Eine eiskalte Nacht im Gebirge. Jeder Schritt wurde zur Qual, aber aufgeben kam für uns nicht in Frage. Kurz nach Mitternacht erreichten wir mit letzter Kraft den Gipfel. Dort waren schon sehr viele Menschen mit müden und traurigen Gesichtern. Und es kamen immer mehr. Alle Kinder, die mit uns waren, schliefen schon. Nur meine Geschwister und ich nicht. Wir hatten von dem Wasser aus dem Benzinkanister furchtbare Bauchschmerzen. Das Schlimmste aber war die Kälte. Wir zitterten und froren wie im Winter. Es war so kalt, dass wir kaum reden konnten und unsere Augen tränten. Ohne Decke und Kissen waren wir schutzlos ausgeliefert und keiner konnte uns helfen. Da kam meine Heldin, meine kreative und liebe Mama, auf die Idee, ihren weit geschnittenes Kleid, wie fast jede jesidische Mutter eines trägt, über uns drei Kinder zu ziehen, damit uns wenigstens ein wenig vor der Kälte schützt. Wir machten uns so klein wie möglich und schmiegten uns so eng aneinander, dass wir im Sitzen schlafen könnten. Für Mutter hieß es, dass wieder mal einmal wach bleiben, so wie alle anderen Nächte davor. Schon nach wenigen Stunden wachten wir in aller Frühe auf und hörten die Vögel zwitschern. Es war genauso kalt wie in der Nacht. Wir Jungs versuchten ein Feuer zu machen, um uns zu wärmen, bevor wir uns alle auf den Abstieg warten.
Das war jetzt wieder ein Abschnitt aus dem Buch von Farhad Asilo. Wir können es uns ja fast nicht vorstellen hier in unserer sicheren Situation. Aber vielleicht erzählen Sie uns mal, wo das alles spielt. Wo ist denn dieses Sinjar-Gebirge?
Das ist im Nordirak. Man kann schon sagen, Kurdistan.
Mhm. Genau. Und die Heimat, von der Sie geflohen sind, die war in Syrien, oder?
Nee, das ist auch im Irak, auch Nordirak. Im
Nordirak.
Genau.
Und dann hat der Weg über dieses Gebirge, und wie ging es noch weiter? Jetzt mal ganz kurz.
Ja, kurz gesagt, wir schafften es über den Berg zu kommen, und dann hieß es für uns absteigen. Wir gingen den Berg auch ab, und unten haben wir gewartet, bis mein Onkel und mein Cousin uns mit zwei Autos.
Das heißt, die Familie hat dann auch immer wieder geholfen.
Genau, genau. Da waren noch Personen von unseren Familien, die in Kurdistan, das war ein sicheres Gebiet, die dort gearbeitet haben und nicht zu Hause waren. Mhm. Und von dort aus haben die uns dann abgeholt.
Aber jetzt, Frau Papajewski, wie sind Sie denn zu diesem Projekt gekommen?
Ja, als mich ein Freund fragte, ob ich Fahads Aufzeichnungen, sage ich mal so, redigieren könnte, habe ich, als ich dann die Geschichte gelesen hatte, spontan zugesagt, weil ich deine Geschichte oder seine Geschichte unterstützen wollte. Es war, wie schon gesagt, in sehr gebrochenem Deutsch geschrieben.
Aber es war schon eigentlich die fertige Geschichte. Also er hatte alles schon aufgeschrieben.
Ja, aber es musste sehr zusammengestrichen werden, weil es war natürlich aus seiner Erinnerung heraus, es war auch eine Therapie für ihn gewesen, es war ja wie ein Trauma, dass er loswerden musste, und so hat er das dann alles aufgeschrieben, und ich habe mich versucht, dann in ihn hineinzuversetzen und in seiner Sprache, also die wollte ich erhalten, auch die Sprache, die er damals als Kind hatte, heute spricht er perfekt Deutsch, aber damals, das wollte ich so authentisch wie möglich lassen und habe versucht, gemeinsam mit ihm eng zusammenzuarbeiten und daraus dieses Buch dann zu machen.
Also es war eine Lektorinnenarbeit,
ja,
sozusagen.
Ja.
Und haben Sie ihm auch sonst weitergeholfen, also die Gestaltung des Buches?
Das Buch, die habe ich gemacht.
Und auch, es sind ja dann noch die Geschichten seiner Familie dran gehängt,
ja,
so kurz,
ja,
in Kurzform.
Von seinen Schwestern, von den vier Schwestern, die alle vergewaltigt worden sind und die zum Glück dann gerettet wurden und dann jetzt auch alle in Deutschland sind. Aber das sind ganz besonders schlimme Geschichten, und ich habe schon zum Fahad gesagt, seine Geschichte ist meine Geschichte geworden. Also die quält mich heute noch nachts, wenn ich daran denke. Wenn ich mir vorstelle, dass er das selbst erleben musste und seine Familie und seine Mutter und seine Schwestern, ist es einfach schrecklich.
Und der Grund für diese ganze Genozid oder die Verfolgung ist ja die Religion,
das
Jesidentum. Können Sie ein bisschen was dazu erzählen, was dieses Jesidentum ausmacht?
Ja, wir sind eine ganz kleine Minderheit, sage ich mal, haben unsere eigenen Gebote und Verbote und sind auch eine sehr friedliche Religion. Wir haben auch kein Buch wie zum Beispiel die Bibel oder Koran. Wir geben unsere Religion mündlich weiter. Mhm. Also soweit ich weiß. Und bisher gab es 74 Genozide an uns Jesiden. Und ich denke und bin mir auch sicher, dass es nur daran liegt, dass wir so friedlich sind und niemandem Böses angetan haben. Davon gehe
und
ich
und sich hin. Dann auch nicht wehren, oder?
Ja.
Eher fliehen, als sich zu wehren.
Weil wir so eine kleine Gemeinschaft sind und nicht so viele sind, sage ich mal, es ist auch schwierig, sich gegen viele andere zu wehren.
Ja, und wenn Friedfertigkeit zur Überzeugung gehört, dann ist ja auch nochmal ein Grund, sich nicht zu wehren.
Ja. Ich ergänze noch kurz dazu, weil die Jesiden werden von den Moslems als Ungläubige gesehen, eben weil sie keine Buchreligion haben. Und damit fing schon seit Jahrhunderten.
Ja, gehört es denn zum Islam?
Nein, eine ganz eigene Religion, eine Minderheit.
Ja. Ja.
Und gerade weil es keine Buchreligion ist, wurden sie schon immer verfolgt deswegen. Also sie wurden immer als Ungläubige dargestellt. Und dann fingen die Genozide an.
Gut, dann hören wir jetzt noch einen dritten Teil aus dem Buch.
Genau. Und das ist auch der letzte Teil. Das heißt, Ankunft in Stuttgart, ein neues Leben beginnt. Meine Gefühle waren durcheinander. Es war in dem Moment nicht nur ein einzelnes Gefühl, das ich spürte. Einerseits hatte ich vor Freude Tränen in den Augen und musste sogar am Anfang erst einmal weinen. Denn wir hatten endlich unsere drei Schwestern wieder. Und andererseits war mein Kopf noch im Irak zurückgeblieben. Genauso war es bei meinen beiden kleinen Geschwistern und auch bei meiner Mutter. Man sah es in ihren Gesichtern. Der Grund war, dass uns liebe Menschen fehlten. Meine Schwester, die noch bei ihm es war. Mein Bruder mit seiner Verlobten und mein Vater, dessen Leiche noch nicht einmal begraben worden war. Das alles beschäftigte uns in diesem Moment und mischte sich als trauriges Gefühl in unsere Freude. Wir konnten es einfach nur nicht fassen, in Stuttgart zu sein. Ich hatte die ganze Fahrt lang bis zu meinen Schwestern eine Gänsehaut. Ein Traum wurde wahr. Wir sind an einem Ort, der nichts mit dem Irak zu tun hat. Hier können wir unser Leben leben und keiner kann uns was antun. Nach einer halben Stunde Fahrt waren wir dann am Ziel. Und obwohl es so spät war, waren alle Schwestern noch wach und warteten auf uns. Sogar die uns unbekannten jesidischen Familien, die zusammen mit ihnen nach Deutschland gekommen waren. Da wir eine lange Reise und einen anstrengenden Tag hatten, wollte meine Schwestern, dass wir erst einmal schlafen. Nach einer ruhigen Nacht und guten Schlaf, wie ich es seit Monaten nicht gehabt hatte, wachte ich auf und rannte gleich ans Fenster, um einen Blick auf die Straßen und auf andere Häuser ringsum zu werfen. Die erste Geburtstagsfeier meines Lebens. Was ich sah, schockte mich, denn ich sah beim ersten Blick nichts, was ich schon kannte. Da war ein Gebäude mit Balkonen und daneben ein Spielplatz. Ich sah Kinder, die spielten, Fahrrad und Roller fuhren. Ich wollte sofort nach unten gehen und alles dort anschauen. Auf der Treppe bemerkte ich, dass auf den Stufen unseres Stockwerks ein Security-Mann saß, der darauf aufpasste, wer zu uns kommt und wer geht. Auch deshalb, weil die Leute dort noch geschockt waren und Angst hatten, so wurde darauf geachtet, dass kein Fremder unser Stockwerk, also das oberste, betritt. Als ich dann unten war, wurde mir ein anderer Grund klar, warum die Security da war. Nämlich, weil wir nicht alleine dort wohnten. Auch Araber, Afrikaner, Albaner, Afghanen, Russen und Pakistani und noch einige andere Nationalitäten waren hier untergebracht. Es war eine andere Welt für uns. Meine Schwester zeigte uns die Frau, die für uns zuständig war, also unsere Sozialarbeiterin, die ihr Büro in unserem Stockwerk hatte. Sie sagte, dass ich gestern, an dem Tag, an dem ich angekommen war, am 25. Juni meinen 12. Geburtstag gehabt hätte. Ich war verwirrt, es interessierte mich auch nicht wirklich und ich freute mich nicht einmal, denn ich hatte bis dahin nie gewusst, wann ich Geburtstag hatte und auch nie gefeiert. Die Sozialarbeiterin wollte es aber unbedingt nachträglich feiern und lud die Leute aus dem Stockwerk ein. Sie kaufte beim Lidl 2 Kuchen und Getränke und machte so meinen 12. Geburtstag zum ersten gefeierten Geburtstag in meinem Leben. Wow, ein Tag voller Überraschungen. Jeden Tag aufs Neue hatten wir einen Termin bei Sozialarbeiterin, auch zu Hause kriegten wir einiges zu tun. Außerdem wurden wir an verschiedenen Orten gebracht. Und meine Schwestern zeigten mir Plätze und Dinge, wo ich meinen Augen nicht traute und es einfach nur verrückt fand. Dinge, bei denen ich und meine Geschwister nur wow sagten. Denn all diese Sachen hatten wir noch nie gesehen. Nach einigen Tagen wurde für uns die wichtigsten Aufgaben erledigt. Und zwar wurde den Aufenthaltstitel beantragt, die wir einige Zeit auch später erhielten. Und wir wurden für die Schule angemeldet. Ich freute mich und hatte irgendwie auch diese Angst in mir, denn ich wusste, ich muss alles bei Null anfangen. Einen Tag vor der Schulanmeldung gingen wir ins Kaufhaus und kauften Schulsachen ein, was ich noch nie getan hatte, denn in meiner Heimat haben wir 3 Hefte und eine Packung Stifte von der Schule erhalten. Die Läden machten mich wieder sprachlos. Allein schon, dass sie so breit und groß waren und dass man alles finden könnte, was man brauchte. Sogar Dinge, die ich noch nie in meinem Leben gesehen hatte und bei denen ich mir nur dachte, was ist das bloß? Es gab sogar Lebensmittel, die ich noch nie gesehen hatte. Die Kassen, die Einkaufswagen und das Verhalten der Kunden, alles unter Kontrolle. Nur Menschen, die sich an Regeln hielten. Am meisten wunderte ich mich über die U-Bahn, mit denen ich denn mit meinen 12 Jahren kannte ich sowas nur aus den Filmen. Ich schaute nur nach draußen oder im Untergrund auf die Wände oder auf die Menschen im Wagen, wie sie sprachen und wie sie sich verhielten. Vorfreude auf die neue Schule. Abends könnte ich fast nicht einschlafen, denn ich freute mich auf den nächsten Tag, an dem ich hier zum ersten Mal in die Schule gehe. Ich stellte mir so vieles vor, wie es drinnen aussieht, mit was für Kindern ich in einer Klasse bin und was ich da lernen werde. Diese Frage beschäftigen mich. Am nächsten Tag war es soweit und wir wurden von unseren Sozialarbeitern und Mama mit dem Bus, den ich auch sehr bewunderte, in die Schule begleitet. Am diesen ersten Tag gab es nur ein Gespräch zwischen der Sekretärin und der Sozialarbeiterin, in dem es darum ging, wann wir anfangen werden, wer von uns in welche Klasse geht, was wir mitbringen müssen, welche Fächer wir haben und so weiter. Und während des Gesprächs waren meine Blicke nur auf die beiden Frauen gerichtet, wie sie redeten, oder auf die Sachen im Zimmer und danach vor allem auf die Klassenzimmer. Dort sah ich wieder Dinge, die ich noch nie gesehen hatte. Zu Hause wurde dann alles noch von einer Dolmetscherin für uns übersetzt. Und das Beste, was ich hörte, war, dass am nächsten Tag schon alles anfangen würde. Ich fing an, mir auf mein neues Handy, das ich mit 11 Jahren von meiner Schwester bekommen hatte, Apps herunterzuladen. Jeweils ein Bild von einem Gegenstand, daneben das Wort geschrieben, wie das Wort geschrieben wird und vor allem ein Audio, wie man das ausspricht. Am selben Tag blieb ich so lange wach, bis ich Zahlen bis 20 und die Sätze, die man braucht, um sich vorzustellen, gelernt hatte. Mein erster Schultag im Sprachkurs. Ich wachte mit meinen Geschwistern um 6:30 auf und nachdem wir uns fertig gemacht hatten, machten wir uns mit den anderen jesidischen Kindern auf den Weg zur Bushaltestelle. So etwas kannten wir nicht, denn in der Heimat konnte man nur zur Schule laufen. Nach einer halbstündigen Fahrt kamen wir bei der Schule an und gleich erkannten uns einige Schüler dort und stellten sich uns vor, was uns sehr freute. Wenn wir etwas nicht verstanden, wurde es uns von anderen, die vor uns gekommen waren, übersetzt. Nach einigen Minuten klingelte es und als ich es einen Jungen fragte, was es sei, antwortete er, das ist die Pausenklingel. Aus der Heimat kannte ich es nur so, dass 2 bis 3 Mal mit einer Pfeife gepfiffen wurde und das war dann das Pausenzeichen. Wir gingen nach dem Klingeln ins Klassenzimmer und ich sah, dass ich mit meinen Schwestern und mit 3 anderen von den anderen Jesiden in eine Klasse komme. Ich sehe sehr viele andere Schüler und Schülerinnen im Klassenzimmer, die Deutsch sprachen und sich gegenseitig verstanden und sich auch sehr gut kannten. Das war natürlich bei mir nicht so. Deshalb setze ich mich schnell neben einen der jesidischen Jungen, in der Hoffnung, dass ich mich nicht blamiere, wenn mir eine Frage gestellt wird, sondern die Antwort von ihm gesagt bekomme. Meine kleine Schwester setzte sich auch neben einen jesidischen Jungen. Unser großer Bruder durfte leider nicht zu uns in die Klasse, eben weil er älter war. Aber er war in der Klasse neben uns. Ich und die kleine Schwester starrten die anderen Kinder an. Wie sie Spaß hatten und miteinander spielten und lachten im Klassenzimmer. Und vor allem passten wir auf, wie sie mit der Lehrerin kommunizierten. Vom Stuhlkreis zum Fußballverein. Als erstes gab es eine Vorstellungsrunde, in der wir auf unsere Stühlen im Kreis saßen, sodass wir uns alle gegenseitig sehen konnten. Mit Hilfe der Lehrerin und den Jungen konnte ich meinen Namen, mein Alter und meine Nationalität nennen. Und von allen anderen haben wir dasselbe auch gesagt bekommen. Danach haben die Kinder zusammen gesungen für die Energie und damit sie ein bisschen fitter werden. Zwischendurch gab es eine Pause, in der wir kurz etwas essen konnten. Und dann ging es weiter. Die Lehrerin setzte sich zu meiner Schwester und mir und nannte für uns Namen von Gegenständen wie Bus, Messer, Löffel und so weiter. Die anderen bekamen ein Buch und Blätter, die sie bearbeiten mussten. Wann wir aus hatten, entschied die Lehrerin, je nach ihrem Plan. Aber am ersten Tag war es um 12:30 Uhr. Ich kam nach einem glücklichen Schultag nach Hause und erzählte meiner Familie von allem, was dort gewesen war. Was es gab und wie der Unterricht gelaufen war. Und schnell riefen wir meinen Bruder an, der wegen meiner verschleppten Schwester noch im Irak geblieben war, und erzählten ihm auch alles. Die Zeit verging und wir entwickelten uns immer weiter. Und zwar in allen Bereichen. In der Schule machten wir Fortschritte wie die anderen Schüler. Und auch privat hatten wir bald alles, was man hier in Deutschland braucht. Wie zum Beispiel Versicherungskarte, Ausweis oder Fahrkarten und Bonuskarten. Auch fand die Sozialarbeiterin immer mehr Kurse für uns, wo wir hingehen konnten, wie zum Beispiel Fußballvereine oder auch Musikgruppen und ähnliche Dinge, damit wir Hobbys haben und vielleicht unsere Leidenschaft in etwas entdecken können. Wir leben uns ein. Vom Waldheim ins Museum, hin zu kleinen Festen. Es gab für uns viele Möglichkeiten, um andere Menschen kennenzulernen und uns mit ihnen auszutauschen. Wir trafen auch Kinder mit anderen Migrationshintergründen und fanden sogar enge Freunde unter ihnen. Im Gegensatz zu meinen Schwestern und zu Mutter waren wir drei Kinder sprachlich viel besser und wussten nach kurzer Zeit, was von uns verlangt wurde. Langsam aber sicher fühlte ich mich wohl und gewöhnte mich an vieles. Allerdings gab es auch immer noch mehr Dinge, die mich aus der Fassung brachten und über die ich mich nur wundern könnte. Trotzdem hatte ich im Ganzen ein gutes Gefühl und freute mich über alles. Ich könnte mich Gott sei Dank auch bald mit anderen zwar nur ein bisschen, aber verständlich unterhalten. Trotz all dem und diesen schönen und neuen Leben trugen wir alle eine sehr große Sorge in unserem Herzen und die ging nicht weg. Nämlich die Sorge um meinen Bruder Khairi und seine Verlobte und um meine vom IS gefangene Schwester Haula. Täglich hatten wir Kontakt mit meinem Bruder und suchten gemeinsam mit ihm Wege, wie wir unsere Schwester retten könnten. Immer wieder gab es Pläne, die am Ende doch nicht geklappt haben oder wo es nicht so ausgegangen ist, wie wir gedacht hatten. Wir bekamen sehr oft gesagt, dass sie schon tot ist, dass wir keine Hoffnung mehr haben und sie nicht mehr suchen sollten. Trotzdem gab mein Bruder nicht auf. Wir haben sehr unter dieser Situation gelitten.
So, das klang jetzt eigentlich nach einem ganz optimistischen Anfang. Jetzt zum Schluss war es dann doch wieder eher hoffnungslos, aber ich glaube, es hat noch ein gutes Ende.
Ja, das hat.
Wie schön, ja. Ich wollte noch kurz fragen, wieso eigentlich Stuttgart? Wieso sind Sie in Stuttgart gelandet?
Bevor wir nach Deutschland gekommen sind, meine zwei kleinen Geschwister und meine Mama, waren meine drei Schwestern, die vom IS, also von dort gerettet wurden, waren alle drei dank des Sonderkontingents für schutzbedürftige Frauen und Kinder hier. Mhm. Also sie waren einen Monat vor uns hier. Und dann haben wir die gebeten, auch uns hierher zu bringen, dass wir beieinander sind.
Also Familienzusammenführung sozusagen.
Ja, ja.
So, jetzt nochmal zum Buch. Wie kann man denn das Buch kriegen? Wie kann man mehr dazu erfahren?
Ich weiß jetzt Gott sei Dank noch mehr seit gestern. ich weiß jetzt, dass wir am 20.11. kann man das Buch kaufen. Und schon nächste Woche kann man sich dann hoffentlich auch vorbestellen.
Mhm. Das heißt, Sie haben einen Verlag gefunden?
Genau, wir haben einen Verlag gefunden. Ich habe mich mit ihm getroffen, den Vertrag unterschrieben. Und ja, am 20.
Glückwunsch, das ist nicht so selbstverständlich.
Ja, das stimmt auch, ja. Ich bin sehr zufrieden und glücklich damit.
Ja. Und dann gibt es, glaube ich, noch eine Internetvorstellung, wo man sich's anhören kann. Habe ich das richtig im Kopf?
Am 12. Oktober ist nochmal eine Online-Präsentation, und zwar im Welthaus, am 18. September eine Lesung mit Fahad. Und die wird
und auch mit prominenter Unterstützung.
Ja, mit Frau Dr. Sussmann. Also es war sehr interessant, auch sehr interessierte Leute, die da waren. Und das wird jetzt wiederholt am 12. Oktober.
Wie kommt man da rein? Übers Welthaus?
Ja,
oder wie?
Da sind die ganzen Angaben. Da kann man sich auch anmelden. Und das ist eine Zoom-Veranstaltung dann.
Okay. Und jetzt nochmal den Titel und vielleicht auch den Verlag. Den weiß ich natürlich nicht. Der Titel ist 3.8.2014, der Tag, an dem meine Kindheit zu Ende war. Und der Verlag?
Ja, der Verlag heißt Trabanten Verlag.
Und kann man dann in jeder Buchhandlung bestellen und kaufen.
Ja, überall. Und es gibt noch einen Anhang, also die Zufahrtsgeschichte ist in der endgültigen Version auch was über die jesidische Geschichte.
Ah, ja.
Über die Schwestern nochmal, also gerade über dieses Programm, das von Württemberg ausgegangen war, aber das Sonderkontingent wird da nochmal vorgestellt, über die Tradition und über die Religion. Also das Wichtigste in Kürze nochmal zusammengefasst.
Das war die Büchersendung für heute. Ich bedanke mich herzlich für den Besuch. Und verantwortlich für die Sendung war Sabine Gertling. Zu Gast waren Farhad Asoli und Nora Papajewski.